Wir danken dir, Vater im Himmel, durch deinen Sohn Jesus Christus ist Vergebung, Versöhnung, Möglichkeit für Neuanfang an jedem Tag. Auch heute ist so ein Tag, wo wir einen offenen Himmel haben und dein Reden dürfen hören. Und da bitten wir dich von ganzem Herzen und ums richtige Reden und das richtige Aufnehmen. Amen. Das Geheimnis der Gegenwart von Jesus Christus ist heute das Thema. Wie schon angekündigt, das letzte Mal, wo wir hineinschauen in die Stiftshütte, zu dem Oberthema Gott neu begegnen. Und ich hoffe sehr, du bist neu Gott neu begegnet. Du hast so Moment erlebt. Vielleicht gerade auch mit der Hilfe von dem Stiftshüttengebet, mit dem Leitfaden, wo uns auch wirklich gute Handhebung gibt, Impulse setzt. Heute geht es ums Finale, bildlich gesprochen, eben um den Schritt durch den Vorhang in das Allerheiligste hinein. Im Vorfeld haben wir uns abgesprochen, Silvan, komm doch führen. Er nimmt uns rein mit eigenen Worten. Er schildert ein bisschen etwas, wo wir entnehmen können, wo wir lesen können. Im Alten Testament, im zweiten Buch Mose, Kapitel 25, Gottes Anweisung und im Kapitel 37 dann auch, wie es nachher umgesetzt worden ist, wo es darum gegangen ist, um die in dieser Stiftshütte die Bundeslade zu bauen nach Gottes Vorschrift.
Danke. Also, ich habe mich ein bisschen im Alten Testament umgeschaut, im 2. Mose. Haben wir den Teil auch, wo Gott sagt, er will einen Akazienholzkasten, 1,25 Meter lang, 75 cm breit und auch 75 cm hoch. Er will ihn komplett vergoldet haben und am Rand sollen so Zierleisten befestigt sein, so ein bisschen verschnörkelt. Hat er gesagt. Dann will er auch unbedingt 4 goldene Ringe, die an den Ecken angebracht worden sind. Ja, sieht man, glaube ich, auch. Und in die Kiste inne sollen so 2 Stehplatten, hat er gemeint. Aber er hat dann zu Mose gesagt: die gebe ich dir dann noch. Da musst du noch keinen Stress haben. Und auf die Kiste, auf die Akazienholzkiste, soll dann ein goldener Deckel kommen. Also der soll dann aus purem Gold sein, hat er gemeint. Auf dem Deckel sollen dann nochmal 2 grosse Figuren angebracht werden, die auch aus Gold sind. Die sollen angeschraubt werden, je auf einer Seite, dass sie sich jeweils auch anschauen, also in die gleiche Richtung schauen. Aber sie sollen sich nicht in die Augen schauen, sondern sie sollen auf die Kiste schauen. Sie sollen auch grosse Flügel haben, engelgleiche Flügel. Und die sollen sie ausbreiten, über dieser Kiste schützend. Und da ist im 2. Mose 25, 10 bis 20, falls da irgendjemand noch nachlesen will, dass ich da keinen Blödsinn verkaufe. Im 2. Mose 37, 1 bis 9, ist dann nochmal die ganze Geschichte, wie der Bezalel den Kasten, den baut, den Akazienkasten, genauso wie er es gesagt hat, 1,25 Meter lang, 75 cm breit und auch 75 cm hoch. Er hat das Ganze von innen und von außen vergoldet, mit extra Zierleisten aus Gold, Goldring, um die Kiste zu tragen. Die Akazien-Tragestangen hat er durch tun, auch vergoldet, die man nie dürfen entfernen durfte. Das war Gott auch ganz wichtig. Ein Deckel aus purem Gold mit diesen 2 Figuren oben dran.
Gut, ja. Danke, Silvan. Also, man nennt sie Bundeslade oder einfach die goldig vergoldete Truhe. Und jetzt das Bruchstück, kann man wirklich sagen, war zuhinterst hinein. Also, man musste durch alles durchlaufen, bis man hinten angelangt ist, im allerverborgensten Teil. Wenn man denkt, das hat das Volk gar nicht gesehen bekommen. Es sei denn, man hat die Bundesladen mal gedreht, oder, wo sie durch den Jordan gezogen sind, bei der Landeinnahme und so weiter, gibt es eine Szene. Aber sonst ist die Bundeslade ständig immer verborgen gewesen, gar nicht sichtbar. Im Verborgenen. Gott liebt niemand durch das Verborgene, das Versteckte. Er ist so zuhinterst hinein mit seiner Gegenwart. Verborgenheit. Der Begriff kommt auch später in der Bibel vor. Der Paulus redet auch von Verborgenheit, wenn er sagt im Kolosserbrief, in welchem verborgen liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Also Gottes Reichtum, Jesu Reichtum liegt nicht einfach auf der Straße rum, sondern die sind versteckt, die sind verborgen. Man muss vorstoßen, muss sie suchen, es braucht Neugier, es braucht Entschlossenheit, vorzudringen. Und zum Bild gesprochen, ist es manchmal doch ein bisschen so, dass Christen sich vielleicht gerne noch ein bisschen im Vorhof aufhalten, ja, im Heiligtum, denn wenn es darum geht, wirklich Erfüllung mit dem Heiligen Geist zu erleben, echte geistliche Nahrung zu nehmen, mit dem Schaubrot symbolisiert, in einer Anbetung leben. Und dann eben auch noch ins Innere, in Vordringen. Ich denke, viele Christen gehen den Weg nicht. Sie gehen den Weg nicht zu Ende. Verborgenheit. Paulus sagt ein Kapitel später, im Kolosser Kapitel 3, euer altes Leben, eure Vergangenheit ist gestorben, sozusagen. Und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Verborgenheit. Auch dein Leben mit Gott ist so wie wirklich versteckt. Gar nicht so sichtbar, aber sie ist da, existenziell da. Aber verborgen, versteckt. Gott hat dich geborgen bei sich. Auch ein schönes Bild. Verborgen vor dem Find. Also die Verborgenheit kommt da stark zum Ausdruck. Ganz im Versteckten zuhinterst hinein. Die Bundeslade, eine transportierbare, vergoldete Truhe. Was hättest du drin gehabt? Einmal die Gesetzestafeln. Die Gesetzestafeln, die 10 Gebote, die sind drin gewesen. Ganz starke Botschaft. Gott möchte die immer während gültigen, absolut guten, genialen Lebensregeln. Anweisungen für ein Leben, damit das Paradies auf Erden sein kann. Die Regel, die Gebote, die hat er ganz bei sich. Ganz aus seinem Herzen. Die Worte, die für alle Generationen, für alle Kulturen so relevant sind, so wichtig, die hat er bei sich. Und dann ist noch der Krug vom Manna dann auch noch zugefügt worden, nach der Wüstenwanderung. Der Krug Manna, das Brot vom Himmel, die Körnli oder Mehl, oder das genau war, ein Krug davon war in der Bundeslade. Starke Botschaft. Gott ist ein Gott, der versorgt. Täglich hat er sein Volk versorgt. Er ist ein fürsorglicher Gott. Er kümmert sich um seine Kinder. Und als drittes war noch der Aaronstab. Also der Stab, ein Stock vom hohen Priester. Und das Spezielle war an dem, der Stab hat blüht, grünt, der hat Blätter, die Blätter hat er getrieben. Heisst das nicht? Gott hat an seinem Herzen das aller, das Innerste, die lebendig, leidenschaftliche Priesterschaft. Das ist das, was ihm auf dem Herzen liegt. Das ist für ihn, er weiss es, ohne Priesterschaft, ich erkläre es dann noch, ist mit den Menschen nichts zu machen. Der Priester hat Aufgaben, jetzt müssen wir mal alle, sagen wir, Kleidungsstücke oder Formen oder Traditionen aus welcher Konfession auch immer, müssen wir einfach mal auf die Seite legen und den Charakter, das Eigentliche vom Priester anschauen. Der Priester ist jemand, der alles dran setzt. Alles dran setzt, jedes erdenkliche Hindernis zwischen Gott und dem Mensch aus dem Weg zu räumen. Dass sie damit Gott und Mensch wieder zusammenkommen. Dass er den Mensch abholt und auf Gott hinlenkt und bei Gott einsteht für die Menschen. Ja, das ist Priesterdienst. Und dort mal im Alten Bund hat der Priester dann ganz eine spezielle Funktion gehabt, der Hohepriester. Ich komme auf das noch zu reden. Also, die Bundeslade war in jeder Hinsicht kraftvoll gewesen, nicht nur vom Gold her, sondern unglaubliche Dynamik hat die ausgestrahlt oder Botschaft gehabt. Und man hat ja dann mit dieser Bundeslade schon mal voraus, wo sich der Jordan teilt hat mit den Priestern. Es ist nicht verwunderlich, dass auch Finde sich auf die Bundeslade abgesehen haben. Die Philister haben sie einmal geklaut. Oder zur Zeit vom Prophet Samuel. Sie ist aber dann gerne gut gekommen. Der Schuss ist für sie völlig hinaus. Die mögliche Erwartung von Glück und Sieg, das ist völlig in die Hose. Das ist, sie sind froh gewesen, wenn die wieder gegangen ist. So ist es auch mit Gott. Gott lässt nicht mit sich spielen. Gott, mit Gott kannst du nicht verfügen wie mit dem Orakel. Nein, auch Aarons Söhne haben das mit ihrem Leben müssen zahlen. Die Bundeslade ist nicht einfach ein weiteres Möbelstück, sondern ist etwas ganz anderes. Aber bei allem, Gott beschenkt jeden, der es liebt, mit ihm im Reinen zu sein. Da beschenkt Gott jeden, wo seine Nähe sucht. Und ich garantiere dir, auch in deinem Leben, in deinem Leben. Wir haben vom Silvan gehört, wo er sich im Text vertieft hat und uns weitergegeben hat, die Deckel, die goldige Platte. Das war das einzige Teil von dieser Bundeslade, wo aus reinem Gold war, nicht mit Akazienholz überzogen. Das Wertvollste. Und dann gerade auch noch die Cherubim-Engel mit ihren ausbreiteten Flügeln. Der Deckel, der redet von Jesus. Unmissverständlich. Sogar wortwörtlich. Da redet doch der Paulus zu den Römern, Kapitel 3, wo er sagt, absolut unverdient, völlig beschenkt sie mir, einfach Vergebung, ohne Gegenleistung. Der Jesus, diesen hat Gott als Sühnemal aufgerichtet vor aller Welt. Da ist das Wort Sühnemal, man kann es auch übersetzen, Sühneort. Der Ort der Versöhnung, der absoluten Wiedergutmachung. Und wenn man das Wort anschaut, im Griechischen steht da Ilasterion. Im Hebräischen ist das ein Wort für den Deckel der Bundeslade. Nämlich in Hebräerbrief, Kapitel 9, Vers 5, kommt das Wort nochmal vor, wo es heisst, diese Deckplatte mit den Cherubim-Engel auf der Bundeslade, wird das beschrieben? Die Juden haben gewusst, also Jesus hat noch weitere Namen. Er ist nicht nur der Hirte, der Weinstock, das Licht der Welt, das Wasser vom Leben, sondern er ist auch der Deckel der Bundeslade. Anders gesagt, der Gnadenthron. Der Ort, wo Gnade regiert, wo die Engel wie darüber wachen. Ja, oder? Über diese Gnade, über diesen kraftvollen Ort, kraftvollen Ort der Versöhnung. Darum haben wir dann auch so Zusagen im Hebräerbrief. Ist ganz interessant, wie dort in vieler Hinsicht ist der Hebräerbrief der Schlüssel zu all diesen alten Regeln im Bund. Wie dort das heisst, mit Zuversicht wollen und dürfen wir vor den Thron der Gnade treten. Dort werden wir Hilfe brauchen. Immer, stets Liebe und Erbarmen werden wir finden. Es gibt keinen besseren Ort. Kein sicherer Ort, Gnade zu erleben. Annahme, Wiedergutmachung. Jetzt möchten wir aber nochmal zurückzoomen zum alten Bund, in die alte Geschichte hinein. Dort mal Israel mit der Stiftshütte, dann später mit dem Tempel, wo sie dann nachher sesshaft geworden sind. Der David hätte dort bauen. Vor dieser Stiftshütte war ein trennender Vorhang. Das war ein separater Raum, wo nicht einmal Priester Zugang hatten. Bis auf einen Tag im Jahr. Der Hohepriester Aaron hat Aufgaben übertragen bekommen. der Silvan uns auch das ein bisschen erklärt, weil man kann das ganze Kapitel 6 vom dritten Buch Mose lesen, ist nicht unbedingt so einfache Lektüre, oder? Man will so, es ist auch das, wenn will man, dann muss sich dann gerade Bilder vorstellen, aber der Silvan, er kann uns das gut ein bisschen schildern. Wie froh machst du das?
Da bin ich wieder, ja. Ich probiere es auf jeden Fall. Ich habe, ja, dritte Mose 16 durchgelesen. Und ich werde euch kurz wiedergeben, was ich da rausgefiltert habe. Und zwar ist nach dem Tod der Söhne von Aaron passiert, wo Gott zu Mose geschwätzt hat und gesagt hat, es ist nicht egal, wenn das man ins Allerheilige eintretet. Vor allem bei der Bundeslade wird Gott ganz, ganz extrem präsent sein. Und nachher hat angefangen, Gott Mose zu erklären, wie der Aaron muss vorgehen muss. Ich habe das Ganze in 21 Punkte gegliedert. Ich fange jetzt einfach mal an, dann sind wir nachher drin. Er muss einen jungen Stier mitbringen und ein männliches Schaf für das Opferritual. Dann muss er sich waschen, bevor er reingeht. Dann muss er seinen Priesteranzug anlegen, der extra für den Tag gemacht ist, also nur für diesen Tag im Jahr. Eine gute Hose, einen Gürtel und eine Kappe muss er auch anlegen. Dann muss er von den Israeliten noch zwei männliche Gäse und ein männliches Schaf geben lassen, das dann für das Opferritual ist für das Volk Israel. Genau. Das ist ein bisschen Kanzel jetzt für meine Blätter. Dann sollen zuerst beide männlichen Ziegenböcke, die er mitgenommen hat, von den Eingang bringen, von der Stiftshütte. Nachher die Würfel rausbekommen, welche von denen das gebraucht wird für das Opferritual. Und die anderen Gäste muss dann zum Azazael. Das ist so ein Wüstendämon. Der zweite wird symbolisch mit Sünden beladen und nachher in die Wüste rausgeschickt. Also sozusagen zum Teufel geschickt, wie man es auch manchmal hört. Dann soll der Aaron den Stier schlachten, den er selber mitgebracht hat, und das Opferritual durchziehen. Und so werden die Sünden, die er und seine Familie gemacht haben, getilgt. Dann soll er eine Pfanne mit glühenden Grillkohlen holen, eine Handvoll Räucherstäbli und mit dem ins Allerheiligste gehen. Die Räucherstäbli muss er dann in die Pfanne rein tun, damit es raucht. Und dann muss er hinter dem Vorhang zu dieser Kiste gehen, an der Bundeslade. Und der Rauch sorgt dann dafür, dass der Deckel von dieser Kiste noch mehr sichtbar ist. Weil wenn er die sehen würde, würde er direkt sterben. Dann das Blut vom Stier, das er geschlachtet hat, sprinkelt er dann mit seinen Fingern einmal gegen die Vorderseite von dem Deckel und nachher siebenmal auf die Erde. Dann schlachtet er die männliche Gäse. Okay. Das ist jetzt vom Dialekt her ist jetzt gerade ein bisschen lustig, weil wir auch zu Gäse sind, aber egal. Das ist dann für die Sünde vom Volk. Das Blut sprinkelt er dann auch auf den Deckel vor der Kiste. Und auch auf der Erde. Wichtig ist auch, dass sonst kein einziger Mensch dort rein auch. Der Altar vor der Stiftshütte muss er dann auch siebenmal am Ecke vom Tisch mit dem Blut beschmieren, also dort, wo so sieht aus wie Hörner dort. Nachher muss er die anderen männlichen Gäse holen, die Hände auf den Kopf legen und ganz laut die Sünden vom Volk bekennen, damit sich die Sünden dann auf den Sündenbock überträgt und da ist dann der, wo man dann auch in die Wüste rausjagt. Dann muss er den Anzug wieder abziehen, den er extra angelegt hat. Und dann muss er gut duschen, zieht sich wieder um, also seine normalen Priesterkleider. Dann verbrennt er die zwei männlichen Schafe komplett, plus das Fett oder die Fettstückchen von der männlichen Gäse, die er gebraucht hat für das Opfer. Es ist kaum viel. Dann der, wo die Gäse, also der Bock, wo die Sünde aufgelegt worden sind, in die Wüste geschickt hat, der muss dann auch seine Kleider außerhalb vom Zeltlager, muss er die Kleider waschen, duschen und sonst darf er einfach noch nicht zurückkommen. Dann die Reste vom Stier und von den anderen Gäse, von der anderen Gässe, wo benutzt wurde sind für das Allerheiligste, werden dann außerhalb vom Lager verbrannt. Und auch der Sepp, der den Sepp-Job hat, muss nachher seine Kleider waschen und duschen, bevor er zurückkommt. So einfach ist das.
Ja, danke, Silvan. Zum Glück haben wir nicht jeder Predigt so Texte. Ich kann und würde auch gerne nicht auf die so Details eingehen, die auf vielem Hinsicht der Symbolik auch haben, wo ich denke, gerade auch Juden und dort mal auch Propheten und Jünger Jesu noch viel mehr drin gesehen haben. Aber wir sehen so die grossen Züge rein, die grossen Linien. Schaut, da ist der hohe Priester. Und einmal im Jahr geht er selber an den heilig für den Menschen gefährlichen Ort. Weil er mit seiner Schuld vor Gott nicht bestehen kann. Und darum braucht er für sich selber ein stellvertretendes Opfer. Und dann leistet er Fürbitte. Er ist bei dem Gnadenthron, wo in Jesus alles erfüllt gegangen ist. Und jetzt bringt er die Schuld vom Volk. Hey, schaut, da hat es so, ich denke, alle Israeliten, die ein bisschen Sensibilität haben und ein bisschen ehrlich zu sich selber sind. Ja, wir haben ja viel geopfert das ganze Jahr durch. Dies und jenes war es und da konnte ich bereinigen. Und auch, aber das ist auch nicht vergessen. Und dort war mir so gerne bewusst gewesen. Hey, da gibt es Sachen, da habe ich unbewusst jemanden anders verletzt. Da habe ich es gerne gecheckt, wie ich Gott verletzt habe, in seiner Liebe betrübt habe. Hey, da sind doch viele Sachen, wo ich gerne nicht bekannt habe, wo ich nicht in die Ordnung gebracht habe, wo ich kein stellvertretendes Opfer organisieren konnte. Wisst ihr, immer so ein bisschen leben in dieser Angst. Oh, vielleicht ist etwas nicht gut. Oh. Ich hatte die Phase als Jugendlicher, als Junge, da ist mir das so einmal fast kurz erklärt worden, wenn dann Jesus kommt, dann bist du dann bereit, ist dann alles in Ordnung, alles. Oder ist irgendetwas noch, wo nicht bereinigt ist? Ui, das gibt eine Last, das gibt eine Angst, könnte irgend noch etwas sein. Schau, das Volk, die haben ja gewusst, da wie den Opfergesetz ist, ja, da machen wir so gut wir es können und verstehen und daran uns können erinnern. Aber was machen wir uns selber Menschen vor? Und jetzt einmal im Tag ist der Versöhnungstag. Da ist also der hohe Priester in das Allerheiligste inne vor Gott. Und ist eingestanden für alles noch Unklärte, Unbewusste, alle unbewussten Schulden, all das, wo eben noch nicht ganz gut war. Es war wie so eine Generalversöhnung für alle zusammen, für sein Volk. Und dann ist der hohe Priester rausgekommen. Am Anfang, als er reingegangen ist, hat er noch so Glöckli gehabt, das Bekleid haben wir es nicht so beschrieben. Oder? Da hat man dann vielleicht gehört, dass er da das Leid hat und dass er jetzt da drin ist. Und wenn die Israeliten bangend gewartet haben, sind gefastet, auch heute noch Yom Kippur, wo man auch fastet. Aber nachher die Freude überwiegt, wo nachher die Botschaft kommt und man sieht, wie da der Sündenbock davon gejagt wird. Schau, jetzt ab in die Wüste mit uns, meiner Schuld. Wir können die Wüste schicken. Und dann die Gewissheit, es ist wirklich gut. Von Gottes Seite ist es gut. Er ist eingegangen auf die Bitte vom hohen Priester. Und die Sünde im Azazel, dem Wüstendämon, das auch immer heisst, fuhr in der Finsternis verschwunden. Das ist die Aufgabe vom Priester. Der hohe Priester, der für sein Volk einsteht. Dann werden wir an Jesus erinnert, eindeutig. Weil von ihm heisst es, er ist der wahre hohe Priester. Hebräer 4, Vers 14. Er bittet für uns. Er betet für uns. Er bittet Gott. Biam Joachim gnädig. Der himmlische Vater erhört das Gebet von seinem Sohn, ja selbstverständlich, mit Sicherheit. Also wenn Jesus betet, dann kommt es gut. Dann kommt es gut. Wer kann verurteilen? Christus ist gestorben und er ist vom Tod auferweckt worden. Er hat seinen Platz an Gottes rechter Seite eingenommen. Dort tritt er für uns ein. Wie ein Hohepriester im Himmel, der die Sache erledigt, der für mich einsteht. Ich brauche niemand anders. Kein Mensch, der wirklich auch vorbildliches Leben gelebt hat, wo man sie als heilig gesprochen hat, wie übrigens alle Kinder Gottes heilig gesprochen werden von Jesus. Niemand kann so Fürbitte leisten für mich, wie Jesus direkt in der höchsten Instanz erbittet für mich. Und er steht für uns ein. Der hohe Priester hat ein Kleid gehabt. Ich habe jetzt hier das Bild nicht, weil ihr lieber zuhause könnt Livestream schauen und manche Sachen lizenzmässig nicht so sind nicht möglich. Aber wir haben ja eine bildhafte Fantasie. Der hohe Priester hat ja sein Kleid angelegt und hat dann so eine Platte gehabt, so einen Überhang. Und darauf hat er 12 Edelsteine gehabt. Für jeden Stamm ist ein Edelstein gestanden. Auch ein schönes Bild, Edelstein wie Perlen für jeden Stamm Israel. Und hat die Stämme auf dem Herzen getragen. Die Namen hat er auf seiner Brust getragen, als er vor Gott gekommen ist. Das ist der Priester, er trägt den Namen der Menschen auf dem Herzen. Manchmal kann das auch etwas schwer machen. Oder? Manchmal geht es, ist es ringer durchs Leben zu gehen. Oh, mag mich nicht, oh, muss man es gerne erzählen. Ich will meinen Frieden haben. Oder? Ich will mein Funheim leben und er braucht das nicht. Aber wenn du hinschaust und Not siehst von Menschen, und plötzlich wird es auch etwas schwer, weil du trägst wie mit. Plötzlich trägst du den Namen von Menschen auf dem Herzen. Nicht zuletzt alle voran, wenn du Vater, Mutter bist, reist und nimm von deinen Kindern auf dem Herzen. Und manchmal hängt das ein bisschen, oder? Aber es sind Namen, die du reist, die du vor Gott bringst. Und der Priester trägt Namen auf dem Herzen. Und Jesus, allen voran, er in vollkommener Art und Weise. Wir sehen das wunderschön im Johannes Kapitel 17. Dort ist das Gebet von Jesus. Und siehe da, alle Übersetzer, man hat überall Überschriften gemacht, Titel, die sind ja nicht im Kanon, also im Urtext drin, aber damit man sich ein bisschen Text findet. Und überall steht, kennzeichnend, treffend, man kann es nicht besser sagen, das hohe priesterliche Gebet. Weil er, Jesus, da den hohen Priester auf Gott macht, für all seine Jünger und all die, die noch werden kommen, heisst es. Er steht dort für sie ein, mit Namen. Für deinen Namen steht Jesus ein. Und dann ist noch das mit dem Vorhang. Also, der Vorhang war ein bisschen anders als irgendwie so ein Kino- oder Theatervorhang, rote, kein anderer gefunden. Ja, ganz ein farbiger, durchgewobener Vorhang. Aber ein dicker, schwerer, fester Vorhang. Und jetzt das. Das ist genau in 12 Tagen. Viermal Karfreitag. Und Karfreitag ist der Tag, wo uns daran erinnert, dass es den Vorhang nicht mehr gibt. Der hat es dort mal, wo Jesus gestorben ist, in dem Moment, wo er gestorben ist, genau in dem Moment, zerriss der Vorhang vor dem Allerheiligsten im Tempel von oben nach unten. Hat es durchgerissen. Gott stellt alles auf den Kopf. Von dem Tag an hat man freie Sicht in das Allerheiligste hinein. Ab dem Tag hat es gegolten, jeder Tag ist Versöhnungstag. Nicht nur einmal im Jahr. Und die Hohepriester braucht es gerade auch nicht mehr. Ja, das war das Problem für die Priester dort. Was machen wir schnell wieder etwas anhängen, oder? Hey, kannst du noch frei zukommen? Gott kehrt das Ganze. Keine Trennung mehr. Freier Zugang. Gottes nächste Gegenwart. Nicht nur einmal im Jahr. Jeden Tag. Jeden Moment. Jede Minute. Versöhnungstag. An jedem Tag. Und das mit dem Priestertum hat Gott auf den Kopf gestellt. Er hat mir gesagt, jetzt brauchen wir nicht mehr den Priesterdienst. Sondern jetzt sind alle Priester, die das geschnallt haben, die sagen, ich kann ja kommen. Versöhnung, Vergebung für mich. Ihr seid nun das von Gott erwählte Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft. Nicht nur irgendwie so ein Priester, so Helfer, sondern königliche, die höchsten Priester. Das darf mir sein. Jetzt haben wir plötzlich eine Aufgabe bekommen, Priesterdienst zu leisten. Kann uns helfen, das vom Alten Testament, zum Glück müssen wir da nicht mehr mit Blut besprengen und Zeug und Sachen, das Blut Jesu ist ein für alle Mal vergossen. Fertig, es langt. Also kein Blut, nichts, kein Tier. Aber etwas hilft uns stark. Der Silvan hat es erwähnt, der hohe Priester hat, und nur dort inne im Heiligtum, hat er es angelegt. Das Priestergewand. Eben das mit den Edelsteinen für die Stämme auf der Brust. Was er auch angelegt hat, war so ein blauer Purpurmantel, so Ephod, so ein Kleid, ein königliches Kleid hat er angehabt. Und eben auch so goldige Glöckli und Zeug und Sachen, oder? Einfach fürstlich, königlich. Ein königlicher Priester. Und Gott hat dich berufen und eingesetzt, so einen königlichen Priester zu sein. Mit einem königlichen Kleid. Vielleicht hilft dir das auch, einfach das zu verinnerlichen. Ich darf mich kleiden wie einen Königssohn, Königstochter. Ich bin Königssohn, Königstochter. Und habe eine Vollmacht bekommen. Und habe eine hohe Würde, hohes Amt. Und ich darf da stehen, direkt vor Jesus, vor dem Gnadenthron, um die Namen von den Menschen zu bringen. Und wie tönt das als Hohepriesters Gebet? Indem ich bete und Gott sage, Jesus, Gott, vergib der Eva. Herr, bissere gnädig. Das ist Hohepriesters Gebet. Herr, erbarm dich über das Leben von Tobias. Rechne am Yves seine Schuld nicht zu. Einstehe, wie wenn du selber die Schuld auf dich nimmst. Und auf Jesus abwirfst, auf den Sündenbock, der alles weggetragen hat. Jesus draussen, der draussen gelitten hat und gestorben und, jetzt sage ich mal das Wort, verreckt ist. Versteht ihr am Kreuz? Auf ihn das abwerfen. Das ist unsere Aufgabe als Hohepriester, dass wir die Schuld von anderen auf Jesus tragen und dort einstehen. Wir haben Beispiele in der Bibel. Hohe priesterliche Vorbilder, wie ein Abraham. Er hat das Sodom und Gomorra gesehen, die Sündenpfuhl, gell, so, oder wie man so sagt. Oder schlimm dort unten. Nein, was sagt der Abraham? Verschon Sodom und Gomorra. Du vergill nicht nach ihrer Schuld. Weil das hat ja sicher noch ein paar andere, die doch noch offen sind für dich. Er steht ein. Da hat es noch andere gehabt. Mose hat für seine Schwester Miriam gebetet, die sich verrennt hat und sich schuldig gemacht hat, verstritten und auch gegenüber Gott. Und Gott bittet für seine Schwester. Er bittet für das Volk, wo es anscheinend wie Gott langsam genug hat, ist er eingestanden. Der Samuel betet für Israel, der Hiob für seine Freunde, die Esther für ihr Volk. Der Daniel auch für sein Volk, Paulus für die Gemeinde, der Stephanus für seine Find. Was betet der Stephanus? Herr, mach, dass sie es checken und zur Einsicht kommen, was sie denn da treiben und machen. Nein, da betet er nicht. Der Stephanus betet. Herr, rechne ihnen die Schuld nicht zu. Zeig dich versöhnlich mit ihnen. Jesus am Kreuz. vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist hohepriesterliches Gebet. Möchten wir neu die Art von hohepriesterlichem Betten praktizieren? Es ist eine königliche Aufgabe, ganz eine spezielle Würde. Es ist das edelste Gebet, das man beten auf dieser Welt. Bet so, wenn du nicht klarkommst mit deiner Tochter, mit deinem Sohn, mit deinem Vater, mit deiner Mutter, mit deiner Schwester, mit deinem Bruder. Bete so, wenn du nicht klarkommst mit deinem Ehepartner. Bist gnädig. Rechne ihm die Schuld nicht zu. Verharre dort. Das ist das Finale. Am Ziel, dort haben wir es geschnallt. Dort sind wir in unserer Bestimmung auch auf dieser Welt. Auf deine VIP so zu Bett. Bis in eine gnädig. Nimm dich ihnen an. Vergib ihnen, was sie nicht wissen. Verharre dort. Das Allerheiligste steht dir immer offen. Bleib dort, wohn dort, schlaf dort. Wie der kleine Samuel, der ja auch dort war, wo die Lade des Herrn war. Also man sieht, da hat es irgendwie ein bisschen, hat's Verschiebungen gegeben mit den ganzen Regeln. Ich glaube, immer dort, wo das Herz, das Geschnallte, die Menschen, da hat Gott darüber hinweggeschaut und gesagt, es ist kapiert, es geht nicht um Paragraph und so weiter und du bist im Herz weit weg. Wie auch immer, aber es ist ein schönes Bild. So lade dich ein. Priesterdienst für dich selber anzunehmen. Zuspruch, Fürsprache. Nutz auch Gemeinde, Gottesdienst, Begegnungen. Wir brauchen jemanden, der uns zu Jesus hinbringt. Aber nimm auch selber die Aufgabe wahr, die höchst edelste Aufgabe, hohe Priester zu sein für deine Mitmenschen. Darf ich bitten, dass das Worship-Team vorkommt und uns nochmal in ein Lied nimmt musikalisch, Andreas und Josi. Und wir wollen auch ruhig sein vor Gott und uns prüfen, wo ist dran, Versöhnung zu leben. Wo ist dran, wo ich noch nicht klar komme, aber zumindest, das ist halt eine grosse Aufgabe, in dieser Art zu beten, anfangen zu beten. Kann es sein, dass diese Art Gebet die kraftvollste ist. Herr, wir danken dir für die heiligen Momente in unserem Leben. Besonders auch jetzt ist es ein heiliger Moment, wo du mir, uns allen, etwas Neues klar gemacht hast. Worum es geht, auf dieser Welt zu sein. Worum es geht, hinzuzielen, durchzudringen, das Innerheiligste, Verborgenste, wo wir Könige sind in deinen Augen und dürfen mit dir vereint einstehen für die Welt. Mit allem Bruchstückhaften, mit allem, was wir selber verbockt haben und darum selber in so einen Sündenbock brauchen. Und du, Jesus, hast uns die Last abgenommen. Wir kommen auch zu dir neu, weil in der vergangenen Woche gegangen ist. Alles unbewusst, alles unklar, wo wir uns vormachen. Danke, ist Versöhnungstag. Heute ist Versöhnungstag. Und wir proklamieren, dass der Versöhnungstag auch dem, der gilt, für deinen Namen jetzt. Versöhnungstag soll sie für. Amen.